Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am ersten Sonntag nach Trinitatis. Mit dem heutigen Tag enden die Pfingstferien. Für einige von Ihnen möglicherweise der Urlaub, für die Schüler auf jeden Fall die freie Zeit. Der Alltag hat längst wieder Fahrt aufgenommen und vieles ruft nach unserer Aufmerksamkeit. Umso wohltuender ist es, im Gottesdienst einen Moment innezuhalten, den inneren Lärm leiser werden zu lassen, tief durchzuatmen, in Liedern und Gebeten Gottes Ruf zu vernehmen und sich im Abendmahl stärken zu lassen. Mein Name ist Dieter Knöchel. Ich bin Prädikant im Dekanat Hof. Meine Heimatgemeinde ist die Lutherkirche in Hof. Und ich freue mich, heute mit Ihnen zusammen hier in dieser schönen Markgrafenkirche in Trogen Gottesdienst und das heilige Abendmahl feiern zu können. Gott segne diesen Gottesdienst durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wir singen gemeinsam Gott des Himmels und der Erden. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Preiset mit mir den Herrn. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir stehen heute vor Gott als Menschen, die so vieles mitgebracht haben aus der letzten Woche. Viele gute Erfahrungen, aber auch das manche schwere. Wir stehen heute vor Gott als Menschen, die gesündigt haben mit Worten und mit Werken. Wir stehen heute vor Gott als Menschen mit aller Schuld und Last unseres Lebens. Wir stehen heute vor Gott als Menschen, mit dem Wissen, dass wir uns selbst nicht ändern können. Wir stehen heute vor Gott als Menschen und bitten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Wir leben davon, dass unser liebender Vater barmherzig ist. Er empfängt uns mit seiner Liebe und darüber können wir nur staunen und uns freuen. Er holt uns heraus aus unserer Ich-Bezogenheit und Lieblosigkeit. Er richtet und verurteilt uns nicht, sondern er begegnet uns mit Vergebung und Barmherzigkeit. Darauf dürfen wir vertrauen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht und für diesen neuen Tag. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren und unsere Herzen für das, was du uns sagen willst. Schenk uns den Heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und es im Alltag umsetzen können. Hilf uns, aus deiner Liebe zu leben und anderen durch diese Liebe zum Leben zu verhelfen. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht geschrieben bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem Tisch, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende diesen Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Not und Schmerzen. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben an den dreieinigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das Predigtwort aus der Apostelgeschichte im Kapitel 4. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hätte, denn wer vor ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort. Öffne jetzt unsere Herzen und Sinne, damit wir hören, was du uns sagen willst. Lass deinen Heiligen Geist unter uns wirken, damit dein Wort Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, was für eine Geschichte. Wir hören hier von einem wahrhaft himmlischen Moment. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Welche Gemeinschaft kann das von sich behaupten? Die Christen damals lebten aus einer überwältigenden Freude heraus. Ihr Meister Jesus war tot und lebte. Sie lebten in einer großen Erwartung. Lange wird es nicht mehr dauern. Dann wird er kommen und diese Welt komplett rund erneuern. Alles wird gut. Und darum leben sie so radikal, wie wir es eben gehört haben. Wenn alles sowieso bald vorbei ist, wozu sollen wir dann noch an unserem Besitz kleben? Weg damit. Und bis Jesus kommt, kann man mit den Erträgen schließlich auch noch den Armen helfen. Christen verkauften ihren Grund und Boden und die Erträge gingen an die Gemeinde. Und die Gemeinde versorgte die, die sich nicht selbst versorgen konnten. Witwen, Kranke, Alte. Und so ging das eine ganze Weile. Und das machte Eindruck. Das machte großen Eindruck auf die Bevölkerung damals, die staunend zuschaute. Ein himmlischer Moment, ein Herz und eine Seele. So lesen wir es in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Aber gerade diese Geschichte ruft Fachleute und vor allem Kritiker auf den Plan. Da gibt es welche, die sagen, das war schon sehr beeindruckend, was wir da lesen. Aber dieser urchristliche Liebeskommunismus, der ist doch auch krachend gescheitert. Lest mal weiter. Ein paar Kapitel weiter wird erzählt. Da fangen die Ersten in der Gemeinde an zu tricksen und bringen ihr eigenes Schäflein ins Trockene. Und dann gibt's Zoff, weil nicht alle Armen gleich versorgt wurden. Schluss mit Herz und Seele. Und das Ende vom Lied? Gemeinden aus aller Welt mussten einspringen und so kommt es für die erste weltweite Kollektenaktion für eine völlig verarmte Gemeinde in Jerusalem. Also vergesst es. Das war ein netter Versuch, was die damals versucht haben, aber das ist krachend gescheitert. Andere sagen, wer weiß, ob das wirklich so war. Wer weiß das schon so genau? Der Lukas, der malt uns hier in seiner Apostelgeschichte ein schönes Bild. Aber wahrscheinlich eher so, wie es in einer besseren Welt wäre oder wie es vielleicht sein sollte. So radikal, wie das hier beschrieben wird, war das bestimmt nicht. Das ist doch eine tolle Utopie, aber auch nicht mehr. Daran stoßen sich nun wieder andere und sagen, Moment, so einfach könnt ihr euch das aber nicht machen. Wenn der Lukas das so beschreibt, dann meint er bestimmt, so soll es sein. Es wird von diesen Leuten an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus erinnert, die wir in der Evangeliumslesung gehört haben. Der Arme findet Trost. Zum Reichen wird gesagt, dass er das Gute schon hier im Leben empfangen hat. Scharf hallen die Worte von Jesus wieder, wenn er den Reichen vorhält: Weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Hat nicht Jesus auch dem reichen jungen Mann einmal gesagt, er soll alles verkaufen und den Besitz den Reichen, den Armen geben? Also los, hinterher! Naja, vielleicht nicht alle, aber einige könnten doch so leben. Radikal arm, gehorsam, ehelos, so als Nonnen oder Mönche im Kloster. Arm und auf die Gaben anderer angewiesen. Arm auf Erden, aber reich bei Gott. Merken Sie, wenn man genauer hinschaut, wird diese eigentlich einfache Geschichte ganz schön kompliziert. Lassen wir das einfach einmal so stehen. Ich möchte auf zwei Details dieser Geschichte aber näher eingehen. Das erste, die Haltung und das Handeln der Gemeinde beruht auf der Grundlage, von dem wir in dem Text gehört haben. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Ohne diese Gnade Gottes, ohne das Vertrauen auf diese Kraft, gäbe es die Jerusalemer Urgemeinde und auch die anderen christlichen Gemeinden überhaupt nicht. Auf dieser Grundlage des Evangeliums hat sich die Gemeinde gebildet. Und sie war, das haben wir eben gehört, ganz schön bunt in ihrer Zusammensetzung. Da gab es Menschen, die besaßen Grund und Boden, die waren wohlhabend, vielleicht sogar reich. Und es gab andere, die litten Mangel, denen ging es gar nicht gut. Und die waren alle in einer Gemeinde, Reiche und Arme. Jesus brachte sie zusammen und hielt sie zusammen, so verschieden sie auch untereinander waren. Diese erste Gemeinde, so lesen wir immer wieder, insbesondere in der Apostelgeschichte, die strahlte eine ansteckende Freude aus. Die Christen leben aus einer Geschichte, in der einer, der wirklich alles hatte, wirklich alles, der es aufgab und auf das verzichtet hat. Er war reich und ist arm geworden. Als er vor der Wahl stand, reich zu bleiben und uns zu verlieren oder arm zu werden und uns zu gewinnen, da war seine Entscheidung klar. Er wurde arm. Bettelarm. Bei seiner Geburt gab es für ihn und seine Familie keinen Raum in der Herberge. Seine Familie musste fliehen und in Ägypten Asyl beantragen. Es heißt, er habe nie ein eigenes Heim besessen. Es heißt, die Vögel haben Nester und die Füchse Gruben, in denen sie sich verbergen können. Aber er hat keinen Platz, wo er Ruhe finden könnte. Er wanderte durchs Land. Er tat vielen Armen Gutes und am Ende stirbt er einen armseligen Tod. Nackt, entehrt, verachtet. Er, der alle Gewalt im Universum besaß, ist am Ende an einem Kreuz wehrlos festgenagelt. Der Apostel Paulus sagt kurz und prägnant: Jesus wurde arm, damit ihr reich sein könnt. Ihr hättet niemals reich werden können, wenn er nicht arm geworden ist. Er hat alles verkauft und hat es den Armen gegeben. Er deckt unseren Mangel komplett ab. Er vergibt uns unsere Schuld. Er gibt uns eine ewige Heimat. Wir sind reich, weil er arm wurde. Und diese Botschaft der Freude, diese Botschaft, die die Christen damals erfahren haben und in ihrem Umfeld verkündet haben, diese Botschaft, dass da einer war, der arm wurde und sie reich gemacht hat. Diese Botschaft bewegt und steckt an. Damals in der ersten Gemeinde und heute bei uns. Das feiern wir in jedem Gottesdienst. Und egal, ob das Handeln der Gemeinde damals wirklich so radikal war, wie wir es gehört haben. Und egal, ob es am Ende vielleicht sogar scheiterte. Was bleibt, ist die Grundlage, auf der das Gemeindeleben passierte. Damals und heute. Mit großer Kraft das Evangelium bezeugen und die Gnade Gottes, die er uns in Jesus erwiesen hat, immer wieder neu annehmen. Das ist die Kraft, die in jeder Gemeinde steckt, die in jedem Christen steckt, in jedem Einzelnen von uns. Das zweite Detail aus der Geschichte, das wir uns anschauen sollten: die Menschen, die damals Jesus kennengelernt haben, die ihm folgten, die konnten nicht länger so tun, als hätte ihr Glaube nichts mit ihrem Besitz zu tun. Als hätte der Mangel der Armen nichts mit ihrem Glauben zu tun. Das ging einfach nicht. Die Reichen fühlten sich plötzlich zuständig, verantwortlich, in die Pflicht genommen. Jesus hatte ihnen auf die Schulter getippt. Und darum fingen sie an, sich von ihrem Besitz zu lösen. Es war ihnen plötzlich wichtig, dass die Mangel litten, versorgt wurden. Es war ihnen wichtiger als mehr Zinsen, schönere Bäder, noch mehr Fleisch auf dem Tisch. Sie lebten davon, dass Jesus sie reich gemacht hat. Sie konnten nicht mehr trennen zwischen Glauben und Armut, zwischen solchen, die im Abendmahl direkt neben ihnen standen, und den anderen. Und dabei spricht die Apostelgeschichte keineswegs davon, dass alle ihren Besitz zugunsten der Gemeinschaft verkauft hätten. Nein, gemeint ist vielmehr, dass die wohlhabenden Gemeindemitglieder das verkauften, was sie durch Geschäfte hinzugewonnen hatten. So gewonnenes Geld wurde der Gemeinschaft für die Armenfürsorge zur Verfügung gestellt. Um Missverständnisse zu vermeiden, das ist immer noch eine ganze Menge. Ein herausfordernder Schritt im Leben eines jeden Einzelnen. Wie schwer das ist, das zeigt das Folgekapitel im Lukas, in der Apostelgeschichte. Da erzählt Lukas nämlich von zwei Gemeindemitgliedern, die sich nicht dafür zu überwinden konnten, den eigenen Zugewinn zu spenden, sondern versucht haben, diesen für sich selbst zu behalten. Deshalb dürfen wir eines festhalten: weltfremd. Weltfremd ist diese Geschichte aus der Apostelgeschichte ganz bestimmt nicht. Und gerade deshalb ist die Geschichte auch heute noch relevant. Den eigenen Besitz zu teilen, um Mangel zu vermeiden, das ist heute ein Thema wie eh und je. Deshalb wollen wir uns drei Punkte ansehen, die das anschaulich machen. Erstens, wenn wir vom selben Gott bewegt werden wie die Christen damals, dann ändert das unser Verhältnis zum Besitz. Wir dürfen uns an dem freuen, was wir haben. Wir können genießen, was uns anvertraut ist. Da ist nichts Verwerfliches dabei. Aber wenn wir wissen, dass alle guten Gaben von Gott kommen, dann wissen wir auch, dass wir nicht Eigentümer dieser Gaben sind, sondern Verwalter. Und gute Verwalter wirtschaften im Sinne ihres Chefs. Gute Verwalter investieren im Sinne ihres Chefs. Und das Investment, das unser Chef uns ans Herz legt, das Investment zugunsten derer, die es nötig haben, das ist es, was wir als gute Verwalter mit unseren Gaben tun können. Zweitens, wenn wir vom selben Geist bewegt werden wie die ersten Christen in Jerusalem, dann werden wir politisch denken lernen. Was hilft armen Menschen? Wie sähe eine faire und gerechte Sozialpolitik aus? Wie können wir die Ressourcen unserer Welt schonen, sie in einer Art verwenden, dass sie nicht auf Kosten von Umwelt und unseren Mitmenschen geht? Denn das heißt nichts anderes, als deren Mangel zu vermeiden. Und diese Themen lassen sich nicht immer nur auf der Ebene persönlicher Beziehungen verhandeln. Solche Themen gehören angesprochen. Sie gehören in die Öffentlichkeit gebracht. Sie gehören diskutiert. Aber sie gehören auch in unser privates Gebet und in unsere gemeindlichen Fürbitten. Und drittens, wenn wir vom selben Geist bewegt sind wie die ersten Christen in Jerusalem, dann wird es auch unser Leben in der Gemeinde prägen. In Jerusalem ging es nicht um ein allgemeines politisches Programm zur Bekämpfung von Armut. Es ging um das, was die Christen damals hatten. Es ging um die Ressourcen, die sie hatten und die anderen nutzten, um deren Mangel zu beheben. Deshalb müssen wir uns immer wieder fragen, was haben wir, was anderen mangelt? Und diese Frage können wir immer wieder im Gebet vor Gott bringen. Wo gibt es Menschen, die uns brauchen? Wo habe ich Möglichkeiten, einen Mangel zu beheben oder zumindest zu lindern? Wir sind so froh, dass viele von euch, von uns Geld teilen und für unterschiedlichste Projekte spenden. Damit unterstützen wir Menschen in den verschiedensten Lebenslagen. Wir sind aber ebenso froh für viele Menschen, die Zeit und Kraft teilen. Sie arbeiten mit in der Hofer Tafel oder in anderen sozialen Einrichtungen. Immer geht es darum, den Mangel anderer mit dem, was ich habe, zu beheben. Und das kann, muss aber nicht immer Geld und Besitz sein. Das Zauberwort, das hier reinspielt, heißt Teilhabe. Armut ist nicht zuletzt der Verlust von Teilhabe. Armut ist Einsamkeit. Armut ist kein Sportverein, keine Musikschule, kein Kaffee trinken für Senioren, kein Urlaub, kein Kino. Alles Dinge, die nicht die Welt kosten, aber etwas Fantasie und verlässlichen Einsatz. Alles Dinge, in denen wir stark sein können. Ausgleichen, was fehlt, durch das, was wir haben. Teuer kann es schon werden. Teuer zum Beispiel im Blick auf den Einsatz von Kraft und Zeit. Aber dann zu sehen, wie wir mit diesen Menschen ein Herz und eine Seele werden, das ist das Geschenk an solch einer Aufgabe. Nicht von oben herab Wohltaten verteilen, aber als Haushalter das Anvertraute mit anderen teilen und selbst beschenkt werden. Deshalb lassen Sie uns immer wieder auf die Suche gehen. Auf die Suche gehen nach dem, was unser Glauben mit unserem Besitz und den anvertrauten Gaben zu tun hat. Lassen wir dem Geist von Pfingsten, der Liebe Gottes, Raum geben in unserem Leben. Amen. Und Gottes Liebe, größer als alles, was wir je verstehen können, begleite, ermutige und trage uns, heute und an jedem Tag. Amen. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lass es uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gotte. Es ist wahrhaft würdig und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und an allen Orten preisen und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn hast du in die Welt gesandt zum Heil der Menschen. Durch seinen Tod schenkst du uns Vergebung der Sünden, durch seine Auferstehung das Leben in Fülle. Darum rühmen die Engel deine Herrlichkeit, die Mächte beten dich an, die Gewalten beugen sich vor dir. Die himmlischen Kräfte preisen dich mit einem einzigen, jubelnden Klang. Und auch wir stimmen ein in den ewigen Lobgesang der Engel und singen: Heilig, heilig, heilig bist du. Lasst uns beten. Treuer Gott, wir gedenken vor dir dessen, was du für uns getan hast. Wir erinnern uns an Jesus Christus, deinen Sohn, der gekommen ist, um die Welt zu erneuern. Er hat mit Menschen das Brot geteilt, er hat Vergebung zugesagt und hat Hoffnung geweckt. Im Brot und im Kelch gedenken wir deines Bundes, den du mit uns geschlossen hast. Wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist auf uns und auf diese Gaben. Erfülle sie mit deiner Gegenwart, damit wir im Mahl Leib und Blut Christi empfangen zum Heil für unser Leben. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. In gleicher Weise nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Wir laden Sie nun ein, hier vorzukommen und Abendmahl zu feiern. Zunächst, wie es hier in der Gemeinde üblich ist, dürfen die nach vorne kommen, die gern die Hostie eingetaucht heute in den Traubensaft bekommen möchten. Diejenigen, die gerne den Gemeinschaftskelch haben möchten, darf ich bitten, sich noch etwas zu gedulden. Wir sagen dann kurz an, wenn Sie nach vorne kommen dürfen. So kommt herzu, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Geht hin im Frieden. Amen. Und wir laden dann herzlich die hier ein, die den Gemeinschaftsfeld empfangen möchten. Jesus, der verspricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Geht hin im Frieden. Thank you.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis ist noch Folgendes bekannt zu geben. Zunächst grüße ich Sie mit dem Wochenspruch: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Aus dem Lukas-Evangelium: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Der Gemeinde wird für folgende Gaben gedankt. Am 31.05. waren im Opferkasten 91 Euro, in der Kollekte 32 Euro und anlässlich einer Trauung gestern 38 Euro. Gegeben wurde aus verschiedenen Anlässen für die Kirchturmsanierung einmal 20, einmal 30, zweimal 50 und einmal 100 Euro, für den Posaunenchor einmal 20 Euro, einmal 25 Euro, für die Jugendarbeit einmal 20 Euro, für die Jugendfreizeit einmal 570 Euro, für die Stelle Jugendreferent 2x20, 3x50, 1x100 Euro, für den Kindergarten 1x30, 1x50 Euro und für die Mission Mongolei von Doug White 1x50 Euro. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die evangelische Jugendarbeit in Bayern bestimmt. Veranstaltungen in der Gemeinde hier in dieser Woche: Am Dienstag ist um 14 Uhr Gemeindenachmittag im Hermann-Betzel-Haus, um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe im CVJM-Heim. Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis Einführung in das Buch Hosea im Hermann-Betzel-Haus. Am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft im Hermann-Betzel-Haus und um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Leute, Sing and Pray and Talk, ebenfalls im Hermann-Betzel-Haus. Am Freitag um 15 Uhr Jungschar, Wurzel schlagen stark wie ein Baum, und um 19 Uhr Jugendkreis dranbleiben, beides ebenfalls im Hermann-Bitzel-Haus. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Der Kindergottesdienst findet dann gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Die bestellten Bilder der Jubelkonfirmation können im Pfarramt abgeholt werden. Getraut wurden gestern Annalena Bauer, geborene Mirlach, und Alexander Bauer aus Feilitsch. Die Fürbitten für dieses Ehepaar werden wir im Fürbittengebet sprechen. Gott segne die Gemeinde und alle ihre Gäste aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Gemeinsam singen wir nur den Liedvers aus Tese, Ubi Caritas. Sie finden diesen im Gesangbuch in der Nummer 651. Wir singen ihn zunächst einmal lateinisch, einmal deutsch und dann noch einmal lateinisch. Lasst uns beten. Während der Fürbitten singen wir noch einmal von diesem Lied die deutsche Version »Wo die Liebe wohnt«. Sie bekommen ihren Einsatz dann jeweils von der Orgel. Wir danken dir, Gott, für das Brot und den Kelch. Wo du uns gibst, werden wir satt. Wo du uns den Tisch deckst, leben wir auf. Wo du uns entgegenkommst, da bleiben wir nicht allein. Wir danken dir für das Leben, das wir haben, und für die Erfahrung von Gemeinschaft im Geist deines Sohnes Jesus Christus. In diesem Geist wollen wir leben und deine Liebe weitergeben. Denn wo wir einander mit Liebe begegnen, da wird deine Nähe spürbar. Hilf uns, die Not unserer Mitmenschen zu erkennen und ihnen mit offenem Herzen zu begegnen. Gott des Lebens, wir bitten dich um Augen, die sehen, wo Menschen einsam sind, wo Sorgen verborgen bleiben und wo jemand auf ein Zeichen der Hoffnung wartet. Wir bitten dich um Füße, die hingehen, wo jemand Hilfe braucht. Wir bitten dich um Hände, die mit anpacken, die trösten und aufrichten, die schenken und teilen, ohne auf den eigenen Vorteil zu schauen. Schenke uns einen liebevollen Blick, der nicht wegschaut, sondern wahrnimmt und versteht. Du Gott des Lebens, wir bitten dich um ein mutiges Herz, das bereit ist zum Teilen. Zeit und Aufmerksamkeit, Kraft und Begabungen, aber auch von dem, was wir besitzen. Lass uns erkennen, dass Wohlstand und Reichtum Gaben sind, die wir nicht für uns selbst empfangen haben. Schenke uns die Bereitschaft, von unserem Geld und unseren Möglichkeiten abzugeben, damit Menschen in Not neue Hoffnung finden und niemand vergessen wird. Gott des Lebens, wir bitten dich für das Ehepaar Annalena und Alexander Bauer. Lass ihre Liebe wachsen und reifen. Schenke ihnen Geduld und Verständnis füreinander. Freude in glücklichen Tagen und Kraft in Zeiten der Herausforderung. Begleite ihren gemeinsamen Weg, damit ihr Zuhause ein Ort der Liebe, der Güte und des Friedens sei und sie immer wieder deine Nähe erfahren. Gott des Lebens, wo Menschen miteinander großzügig teilen, da wird deine Liebe sichtbar. Hilf uns, Verantwortung füreinander zu übernehmen und aus der Fülle zu schenken, die du uns anvertraut hast. Wir bitten dich, lass uns Menschen sein, die deine Liebe weitertragen, damit immer mehr Orte entstehen, an denen Güte wohnt, Frieden wächst und deine Gegenwart spürbar wird. Gott des Lebens, dir sei Ehre und Dank in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Gehet hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.